Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 17. September 2012 zum Thema Ein neues Publikum für das Brucknerhaus. Zu Gast ist Hans-Joachim Frey, Musiktheaterregisseur, Theatermacher, Kulturmanager, designierter künstlerischer Leiter der LIFA. Gastgeberin ist Constanze Wimmer.
Fein, dann ein bisschen verfrüht, nicht pünktlich, überpünktlich, fangen wir heute an. Wir freuen uns über das große Interesse am Herrn Frey, am Kepler Salon, an dieser Veranstaltung. Für alle, die zum allerersten Mal da sind, einfach nur eine ganz, ganz kurze Gebrauchsanweisung zum Kepler Salon. Sie haben ja gesehen, da draußen gibt es eine Bar, da kann man sich noch was zu trinken holen. Es kommt, glaube ich, auch noch jemand zu den letzten Bestellungen, aber vor allem, wenn wir hier fertig sind um 9, dann bleiben Sie ruhig noch ein bisschen hier und reden Sie miteinander, vielleicht auch mit dem Herrn Frey, mit uns. Die Gastronomie ist dann auch nach der Veranstaltung noch ein bisschen geöffnet. Es gibt ein Gästebuch, wo das jetzt gerade aufliegt, gezeigt wird dorthin, also irgendwo da bei den Haken, Kleiderhaken. Vielleicht wollen Sie eine kurze Notiz machen, ob es Ihnen gefallen hat, ob es Ihnen nicht gefallen hat, irgendeine Assoziation, die Sie dazu haben. Wir freuen uns sehr, wenn etwas von Ihnen hier zurückbleibt. Ansonsten reden wir mit dem Mikro nicht nur deswegen, weil Sie uns sonst nicht verstehen würden, sondern auch deswegen, weil die Veranstaltung aufgezeichnet wird. Sie können jede Veranstaltung vom Kepler Salon im Nachhinein hören auf der Homepage. Oder Sie können sie auch jemanden weiterempfehlen, der heute nicht da sein kann. So, dann noch ganz, ganz kurz zu meiner Person und dann geht es endlich um den Herrn Frey. Mein Name ist Constanze Wimmer. Ich bin heute die Gastgeberin, vielleicht auch deswegen, weil ich ein bisschen aus dem Metier komme, in dem auch der Herr Frey bald bei uns aktiv sein wird oder eh eigentlich schon aktiv ist. Ich arbeite im Moment an der Bruckner Uni, leite dort einen Lehrgang für Musikvermittlung und habe aber früher auch für einen Konzertveranstalter gearbeitet, für die Jeunesse in Österreich, ein bundesweiter Veranstalter. So, das war es jetzt aber zu mir, zur Einleitung, zum Kepler Salon und jetzt endlich zum Herrn Frey. Herr Frey ist in Hannover zur Schule gegangen. Ich weiß nicht, ob Sie dort auch geboren sind.
Bei Hannover, ja.
Ja. Und hat dann sehr bald angefangen, in einem Knabenchor zu singen und Orgel zu lernen und hat sich dann für ein Studium des Gesangs entschieden. Er war Tenor und Bariton. Ich weiß nicht, ob das eine zuerst, das andere später oder wechselnd. Haben Sie als Tenor begonnen und als Bariton das Studium beendet? Ja, oder?
Im Chor habe ich immer Tenor gesungen, ja. Und dann, als die Stimme tiefer wurde, wurde ich ein Bariton.
Ja. Alles klar. Und dann hat er dazu aber auch noch Musiktheaterregie studiert, alles in Hamburg. Und damit das auch noch nicht genug ist, Kulturmanagement draufgesattelt. Auch ein sehr renommierter Studiengang in Hamburg. Und dann hat er Inszenierungen gemacht, etliche, zwischen Dresden, Bremen pendelnd. War dann lange Zeit auch in Dresden zuerst Betriebsdirektor in der Oper und später dann Operndirektor von Dresden, der Semperoper. Und ging dann aber doch wieder nach Bremen als Theaterintendant. Und von dort dann im Prinzip mehr oder weniger direkt hierher nach Linz. Was ihn sonst noch umtreibt, neben dieser Kulturmanagement-Tätigkeit als Veranstalter, ist, dass er einen Opernball ins Leben gerufen hat. Und zwar schon in Dresden an der Oper. Und weil der dort so erfolgreich läuft, macht er das, glaube ich, immer noch. Weiß ich nicht genau, ja. Und hat das sogar exportiert nach St. Petersburg und macht das dort auch. Wir werden schauen, ob es in Linz auch bald einen Opernball geben wird. Ich freue mich sehr, dass er jetzt die Zeit gefunden hat. Er arbeitet natürlich schon seit langem, nachdem ja die Saisonen im Konzertbetrieb sehr weit im Voraus geplant werden müssen, arbeitet er schon auf Werkvertragsbasis, nehme ich jetzt mal an, schon lange an dem Programm, das er dann zu verantworten haben wird ab der Saison 13-14. Ist jetzt natürlich da, weil das Brucknerfest ist und ich freue mich sehr, dass er jetzt die Zeit gefunden hat, trotz dieses sehr ambitionierten Aufgabenbereich, den er gerade hat, heute hierher zu kommen, noch vor der Pressekonferenz. Das heißt, wir werden wahrscheinlich ein bisschen so hin und her changieren zwischen dem, was er schon sagen kann und dem, was er noch nicht sagen kann. Bitte, Herr Frey.
Ja, erstmal vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Freue mich, dass wir uns gegenseitig kennenlernen. Und ich bin gebeten worden, sozusagen einleitende Worte zu sagen. Was gar nicht so einfach ist. Normalerweise steht man jetzt und hält ein Grundsatzreferat. Das hätte ich auch vorbereitet. Aber ich will das mal quasi in dieser netten Talkrundenatmosphäre oder Salonatmosphäre probieren zu tun, ohne dass es was Dozierendes hat. Und ich hoffe, dass mir das gelingt. Greifen Sie ein, wenn ich dann doch zu sehr, wenn man sozusagen 25 bis 30 Minuten sprechen soll, ins Dozieren komme. Es ist richtig, ich beginne sozusagen meine programmatische Arbeit ab Sommer 2013 mit der Klangwolke und dann dem ersten Bruckner Festival. Linz hat mich gereizt und es ist manchmal der Zufall im Leben. Ich habe bis vor anderthalb Jahren überhaupt nicht an Linz gedacht. Ja. Und Linz sollte ein Stück sein und ich glaube an solche Schicksalsbegegnungen. Es war nichts weiter als das Peter Rudeska, der frühere Salzburger Festspielleiter, der ein Lehrer im Kulturmanagement von mir war, mich im Sommer letzten Jahres anrief und sagte, du, ich habe im Internet gelesen, da ist in Linz eine Position, die könnte von deinem breit aufgestellten Profil, so wie du geschaffen bist, dir geeignet sein. Und dann habe ich gesagt, ja, könnten Sie was tun für mich dort? Nein, ich habe überhaupt nach Linz gar keine Verbindung, kann ich nichts tun. Sagt, schreiben Sie hin. Und dann habe ich aus dem Urlaub ein E-Mail quasi an den Bürgermeister geschrieben mit einem angehängten Lebenslauf und gesagt, ja, ich könnte mir vorstellen, dass mich das interessiert. Dann gab es ein erstes Hearing, ein zweites Hearing, Herrn Stieber sehe ich, der war dabei und plötzlich am Tag nach dem zweiten Hearing rief der Bürgermeister noch an nachmittags und sagte, gut, wir arbeiten zusammen. Das hat natürlich eine große Überraschung in mir ausgelöst, aber auch einen großen Reiz, weil ich sage, vielleicht liegt der Chance, die Chance, dass Sie mich natürlich hoffentlich alle warmherzig aufnehmen und ich auch gerne diese Warmherzigkeit, die ich dann spüre, zurückgebe mit allem, was ich zurückgeben kann. Und gleichzeitig, dass ich natürlich ganz neutral hierher komme. Dass ich all das, was ich bisher gemacht habe, einbringen kann und einfach mal gucken kann, wie funktioniert es. Wir haben uns da mit dem Bürgermeister geeinigt, dass ich dieses Jahr ab 1. Januar 2012 einen sogenannten Werkvertrag auf 50% Basis habe, dass ich immer wieder in Perioden komme, weitere meinen persönlichen Aktivitäten sozusagen ausüben kann und dass ich dann diese Planung einleite. Und im Zuge dieser Arbeit habe ich angefangen, die Situation natürlich erstmal mir anzuschauen, zu beobachten, Menschen zu beobachten, Menschen, die dafür stehen, Menschen, die Programm machen, Menschen, die für das Brucknerhaus arbeiten, für die Liefer arbeiten und habe eine Analyse sozusagen aufgestellt, was ich beobachtet habe. Es ist ja erstmal auch ein ganz verrücktes Konstrukt, wie ich dann im Laufe der Arbeit zur Kenntnis nehmen musste. Und es war auch so, selbst die Ausschreibung für diese Position war in seiner Konkretheit eigentlich nicht aussagekräftig genug, um zu wissen, was eigentlich alles auf mich zukommt. Ja? Ist es ein Brucknerhaus? Ist es die Liefer? Etc. Und dann habe ich begriffen, es gibt einen Posthof, es gibt einen Kuddelmuddel, es gibt eine Tipps-Arena, es gibt ein Fußball- oder Sportstadion und noch mehrere andere Sportcenter. Fand aber die Konstellation sehr spannend, weil ich einfach eins sagen kann, ich habe ein Riesenhobby, das ist Fußball. Ich bin ein Riesensportfan und bin gerne nach Bremen ein zweites Mal gekommen, weil ich auch sozusagen mir das ein bisschen am Herzen liegt. Insofern war das sozusagen nichts, was mich gehindert hat zu arbeiten. Habe dann aber natürlich analysiert, dass der Schwerpunkt meiner Arbeit als künstlerischer Leiter natürlich Bruckner Haus, Klangwolke und Bruckner Festival ist. Und habe festgestellt, seit 1974 gibt es also diesen Klangkonzerttempel fast 40 Jahre in zwei Jahren. Also in meiner ersten Spielzeit feiert er auch noch 40-jähriges Jubiläum. Monopolist, großartig daliegend an der Donau. Gleichzeitig wird ein neues Musiktheater gebaut in dieser Stadt. Das ist für Linz eine enorme Herausforderung, eine Chance. Und für einen, der neu kommt und den Mitarbeitern nach 15 Jahren erzählen soll, dass wir etwas anderes machen wollen, unglaublich hilfreich, weil wir müssen reagieren. Es gibt 1000 Plätze jeden Abend, Wir müssen uns neu aufstellen. Wir müssen uns, wie man neudeutsch sagt, relaunchen. Vieles hinterfragen, einfach mal alles auf den Prüfstand stellen und Visionen und künstlerische Konzepte gemeinsam formulieren, die nicht sofort Früchte tragen werden, sondern die man mittelfristig sozusagen zu einem Ergebnis bringt, um sie dann gemeinsam umzusetzen. So habe ich die Situation für mich analysiert und habe dann in einem zweiten Schritt festgestellt, was sind die Schwerpunkte meiner Arbeit. Und ich bin ja ein ausgebildeter Kulturmanager und Marketing ist eins der Schwerpunktthemen, die ich dabei lernen durfte. Marketing heißt auch in der Sprache zu reduzieren. Meine ganze Arbeit wird inhaltlich nur um 4 Themen gehen. Ganz einfach. 4 Themen. Identität. Pflege und Identität der regionalen, lokalen und nationalen Kulturlandschaft. Identität, Förderung, Einsatz der Künstler etc. Eine Identität mit der Region schaffen. Das zweite ist Tradition. Jede Region, jede Landschaft, jedes Musikhaus, Kulturhaus hat seine Tradition. Hier ist es unter anderem natürlich vor allem auch Anton Bruckner, diese Tradition bewahren, diese Tradition pflegen und weiterentwickeln. Der dritte Punkt ist ein Punkt, den ich für Linz etwas ganz Wichtiges finde und auch weiter in den Vordergrund der Arbeit stellen werde. Innovation. Innovation und Jugend. Junge Künstler, ein Arts Elektroniker Center, was es hier gibt, eine Tabakfabrik dahinter gibt. Neue Formen schaffen, neue Projekte ins Leben rufen, Neues hinterfragen, neue Wege gehen, Innovation. Das vierte, auch ein ganz wesentlicher Schwerpunkt, Internationalität. Die Welt unterliegt einem großen Wandel. Bei der Bruckner Festeröffnung hat die Kunstministerin Frau Schmidt ganz klar formuliert, welche Antworten kann eigentlich die Kultur geben in Zeiten der Globalisierung? Ich komme später noch auf dieses Thema zu sprechen. Ein ganz wesentlicher Schwerpunkt meiner Arbeit. Damit sehen Sie, diese Schwerpunkte, klingt gut, ne? Ich meine, man muss es natürlich fühlen, lässt sich Identität, Tradition, Innovation und Internationalität. Besteht sozusagen im Vordergrund der inhaltlichen Arbeit. Dann gilt es natürlich als nächster Schritt, dieses Konstrukt Liefer auch mal zu untersuchen und abzuwägen, welche Gemeinsamkeiten es hat. Es gibt fast 500.000 Besucher, die im Laufe des Jahres zu Popkonzerten in die Tipps Arena kommen. Wie erreichen wir die überhaupt? Wie erreichen wir? Haben wir Zugang zu allen Adressen? Sind das auch Kunden des Brucknerhauses etc.? Fragen, die gestellt werden müssen. Wir haben einen Presshof. Was hat das für ein Publikum etc. etc.? Sehr erfolgreiche Dinge. Hinterfragen heißt nicht neu machen. Hinterfragen heißt einfach analysieren, optimieren und schauen, wo man Synergieeffekte sozusagen schaffen kann. Liefer sozusagen damit in seinem Konstrukt, nicht hinterfragen, sondern analysieren und gucken. Wir sind eine breit aufgestellte Marke, das hat eine große Chance, auch in dem neuen Wettbewerb mit dem Landestheater und Musiktheater. Ich will aber von vornherein auch sagen, dass im wahrsten Sinne des Wortes das Musiktheater für uns hier in Linz eine enorme Chance ist. Auch in der gegenseitigen Befruchtung. Das heißt, wenn ich von einem Wettbewerb spreche, man ist immer stark, nur wenn es mehrere Player gibt. Wenn es nur einen Player am Markt gibt, dann ist es langweilig, dann wird man gemütlich, dann wird man monopolistisch. Es ist wichtig, sich gegenseitig zu befruchten. Und wenn regelmäßig viele Besucher ins Musiktheater kommen, dann kommen viele vielleicht aus Linz, aber auch manche von außerhalb, die kommen vielleicht wieder zu unseren Veranstaltungen und so spielt sich das gegenseitig hoch. Das war mir auch nochmal ganz wichtig, das zu betonen. Meine Arbeit für das Bruckner Haus gliedert sich jetzt, wie gesagt, in 3 Elementen. Bruckner Festival, Klangwolke und natürlich das Programm des Bruckner Hauses und dort neue Impulse zu setzen. Im Augenblick bin ich im Endstadium der Vorbereitung des Bruckner Festes 2013, was ich am 23. Oktober dann hier in Linz vorstellen werde, wo Modifikationen gibt, ein breit aufgestelltes Programm, was ich leider heute noch nicht zu viel verraten kann, aber wir werden ein bisschen anderen Titel haben, andere Schwerpunkte, manche ähnliche Künstler, aber dieses sehr spielen. Für mich ist in der Neustrukturierung, welche Antworten kann ich geben, auch wenn ich den Titel lese, ein neues Publikum für das Brucknerhaus. Erstmal ist die Frage, was ist ein neues Publikum? Muss ich überhaupt ein neues Publikum haben? Wichtig ist natürlich auch die Pflege des Publikums, was auch da ist. Natürlich wird es dann die bewährten Abo-Reihen geben, die ich probiere, mit tollen internationalen Orchestern zu füllen. Das wird alles beibehalten. Aber ich muss mir gleichzeitig Gedanken machen, wo kann ich neue Synergien oder neue Strukturen setzen. Ein wichtiger Schwerpunkt ist, dass ich in der Analyse festgestellt habe, wir haben verschiedene Abo-Reihen, alte Musik, Vokale, Piano, Musik der Völker etc. da zu bündeln. Weil ich natürlich gezwungen bin, wenn es ein neues Musiktheater gibt und wir viel Publikum binden, Angebote zu machen, dass der Radius des Publikums größer werden kann. Das bedeutet, das klingt dann immer so her, muss Touristen kommen, wer sind überhaupt Touristen? Deswegen sage ich mal, wenn wir es schaffen, auf Dauer als Brucknerhaus einen Radius von 200 Kilometer zu haben, wo wir regelmäßig wahrgenommen werden, dann ist das ein Erfolg. Das bedeutet, wir haben das Bruckner Festival, die Klangwolke, die auch für mich vielleicht sogar eine Brücke schon zum Bruckner Fest bedeutet, vielleicht sogar auch eine inhaltliche Brücke bedeuten könnte, dann das Brucknerfest. Und dann werden wir Brucknerfest ist in den Monaten September, Oktober. Und dann werden wir in den Monaten, die verbleiben, das sind 7 Monate, die Sommermonate spare ich aus, das, was es an verschiedenen Programmschwerpunkten gibt, bündeln. Jeden Monat ein 4-Tages-Mini-Festival. Ganz bewusst von Donnerstag bis Sonntag. Natürlich geht es da auch um neues Publikum oder Touristen oder Leute zum Übernachten zu bringen, die hier kommen. Kann ich sogar schon verraten, das ist dann im Monat Anfang November 2013 ein Mini-Festival Vokale, Chöre, Solostimmen. Dezember liegt nahe, Advent und Weihnachten, Oratorien, Messias, alles was es gibt. Januar 2014, Piano, Klavier steht im Vordergrund. Passend zur Karnevalszeit im Februar, Weltmusik. März, in der Fastenzeit alte Musik. April Passionsmusik. Im Mai dann Instrumentalmusik, breit aufgestellt zwischen Orchesterwerke und allen Art von Soloinstrumenten. Im Juni Contemporary Music, zeitgenössisches. Und vielleicht mit einem kleinen Kindercare aus, die Spielzeit zu beenden, dass die Kinder uns quasi inhaltlich aus dem Bruckner Haus werfen. Das wird ein Schwerpunkt sein. Daneben, wie gesagt, die großen Abonnements rein. Und daneben einen weiteren Schwerpunkt Internationalität. Ich bin dabei, einen Circle zu gründen. Ich will noch nicht zu viel verraten, mit Leuten aus der Wirtschaft. Weil ich mich seit Jahren schon mit einem neuen Ansatz auseinandersetze. Das ist eigentlich auch Vermittlung. Welche Impulse kann eigentlich Kultur für die Wirtschaft geben? Kultur darf sich nicht anbieten, aber es ist oft zu vernachlässigen. Wir sind vernachlässigt worden, dass wir uns als Kulturschaffende in einer passiven Rolle sehen, zu Wirtschaftsunternehmen gehen, bitte gib mir Geld, bitte, und du kriegst mein Logo und du kriegst es aufs Ticket und es wäre so schön. Wir sind nicht Bittsteller, wir sind ganz starke Player. Wenn ich heute ein großes chinesisches Orchester einlade, dann kommen Sie, es gibt kein chinesisches Orchester, was nicht auf dem Markt ist, ohne ein Platz des Politbüros. Das muss man einfach wissen, wenn man international ist. Ich habe damit Zugang zum chinesischen Kulturministerium. Diese haben direkt Verbindung zu allen großen wirtschaftlichen Entscheidern. Wenn eine Firma über Kultur spielen will, um Kontakte für Business-Ansiedlungen und Geschäfte machen will, dann ist Kultur ein guter Weg, ist ein guter Geist. Man setzt sich damit für ein Land ein und es kann völlig neue Wege aufzeichnen. Mehr will ich gar nicht darüber sprechen. Einen solchen Weg werden wir gehen, das bin ich gerade dabei, das zu gründen, weil wir einfach in Zeiten, wo das Geld nicht mehr wird von Stadt und Land, neue Wege gehen müssen. Und Sie glauben gar nicht, welchen Humus es künstlerisch gibt. Von tollen Orchestern, die wir alle nicht auf dem Fokus hatten, von Brasilien, aus der Türkei, aus China, aus Russland, von den sogenannten Schwellenländern und wo man wirklich kulturelle Identifikation schaffen kann, kulturellen Austausch und das aber in neue Synergien bringen. Das wird auch ein wahnsinniger Schwerpunkt meiner Arbeit sein, um das wiederum mit den Mini-Festivals zu koppeln. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Jugend. Lange nachgedacht, wenn Sie sozusagen als neuer Leiter kommen, was machen Sie mit einem mittleren Saal? Sie müssen ja heutzutage als Kulturmanager rechnen, Sie haben ein Grundbudget, dann haben Sie einen großen Konzertsaal mit fast 1500 Plätzen, können Sie immer rechnen, Sie haben 60% mal 80% Auslastung. Und dann können Sie sagen, so und so viel kann ich Pi mal Daumen einnehmen und so viel muss ich zuschießen durch die Subvention. Oder ich kann sogar damit ein kleines Geschäft machen, wenn was als Attraktives kommt und ein zweites Konzert damit finanzieren. In einem mittleren Saal, wo nur 450 Personen reingehen, haben Sie, ich will Ihnen das nur so ganz pragmatisch schildern, haben Sie bei 50-60% Auslastung Risiko 3.000-3.500 Euro Budget, die Sie haben, um ein solches Konzert zu veranstalten. Schon jeder bessere Solist sagt, wenn er kommt, ja, ich kriege meine 2.000 oder 3.000, kommen noch Reisekosten dazu, kommt ein Duo-Partner dazu, etc. Sind Sie immer defizitär. Also ist in der Arbeit für mich der mittlere Saal auch ein Saal der Jugend. Wir werden, auch das kann ich schon sagen, einen großen Kooperationszyklus machen und diesen Saal zum Saal der Jugend machen. Und ich werde in einer Spielzeit ungefähr 25 Konzerte immer Dienstag machen. Also keine Konkurrenz zum Kettersalon. immer Dienstag. Und zwar 7 Hochschulen bisher, mit denen ich im Kontakt bin, die mir auch zugesagt haben. Die österreichischen, Bruckner, Salzburg, Wien und Graz. München, Weimar und St. Petersburg, die haben jetzt erstmal zugesagt, werden jeweils mindestens 4 Abende kuratieren und ihre Besten schicken. Alle Präsidenten kuratieren selbst diese Reihe und schicken ihre Besten für die Konzerte. Das ist für die eine Chance. Und wenn wir das über Jahre entwickeln, dann können wir in 5 oder 10 Jahren sagen, alle großen Künstler, die dann mal nachgekommen sind, waren schon längst bei uns. Ja, wenn andere sagen, Gott, ich muss den kriegen, ja, der war da im 4. Semester, im 5., im 8. Semester, die waren schon. Dieser Einsatz für die Jugend ist ganz wichtig und ist deshalb ein weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit. Das geht dann dahin, dass ich auch bemüht sein werde, auch im Bruckner Festival große Nachwuchswettbewerbe, auch internationale Wettbewerbe generell anzudoggen an die Festivals und auch damit sozusagen eine Begegnung zu schaffen mit jungen Künstlern, die sich auseinandersetzen. Damit habe ich jetzt einmal mit wenigen Worten so einiges an Schwerpunkten meiner Arbeit verraten. Ich habe Ihnen von den Mini-Festivals erzählt, von dem Weg, den ich angedeutet beim Brucknerfest gehen will, was wir im Nachwuchsbereich haben. Wir werden sehr stark die Kooperationsschiene bearbeiten. Mit dem neuen Musiktheater gibt es konkrete Kooperationen, das ist mir auch wichtig, Zusammenarbeit. Also mit dem Landestheater, mit der Tabakfabrik, mit dem Ars Elektronika Center, mit St. Florian, wie ich schon sagte, mit der Wirtschaft etc. Und all das gilt es jetzt peu à peu, sachlich, ruhig, die nächsten Monate, Jahre aufzubauen und damit auch wieder finanzielle Mittel zu haben, Partner zu finden, um das Brucknerfest, die Welt, das ist mir natürlich auch ein Anliegen, auch zu einem wirklich bedeutenden Festival zu machen. Und mein persönliches Ziel ist natürlich, weil man ja immer auch träumen muss, dass wir nach der Kulturhauptstadt 2009 erschaffen, dass Linz eine ganz eigenständige, besondere, international wahrnehmbare Kulturmarke weiterhin auf dem Niveau der Kulturhauptstadt 2009 ist und vielleicht sich sogar weiterentwickelt im Bindeglied zwischen Wien und zwischen Salzburg, aber mit der Innovation und vielleicht diese Art von Internationalität und Jugend als etwas ganz Eigenständiges und Besonderes ist. Und das ist ein wesentliches Ziel meiner Arbeit. Damit würde ich die erste Runde, ich weiß jetzt nicht, habe nicht zugeguckt, aber ungefähr kommt es hin, 25 Minuten beenden und ansonsten können wir jetzt intensiv hoffentlich in alle Fragen einstellen. die Sie im Herzen haben. Sehen Sie mir nach, dass ich noch nicht sage, welches Orchester und wann. Aber ein bisschen müssen wir sozusagen auch noch Sachen wirklich ordnen, hinbekommen. Aber in 5 Wochen steht schon das erste Bruckner Festival. Liegt schon quasi fertig zu 90% dann auf dem Tisch.
An dieser Stelle jetzt noch einmal ein kleiner Hinweis, wie der Kepler Salon funktioniert, unter Anführungszeichen. Der Gastgeber, die Gastgeberin hat das Recht der ersten Fragen, aber sie hat eben nur das Recht der ersten Fragen, solange bis sie selbst welche stellen möchten. Dann nehme ich mich zurück und moderiere Ihre Fragen mit dem Herrn Frey. Das heißt, überlegen Sie sich gerne, was Ihnen am Herzen brennt. Aber zuerst darf ich ein bisschen und dann sind Sie gleich eingeladen, auch zu fragen. Bitte warten Sie immer einen Moment, bis Ihnen die nette Dame hier ein Mikro gibt. Auch das einfach nur deswegen, weil die Veranstaltung ja aufgezeichnet wird, sonst hört man das im Internet dann nicht, was Sie fragen. Ich habe in einem Interview im Standard gelesen als Headline, ein Interview mit Ihnen, kurz nach Ihrer Bestellung, Kultur darf nicht elitär sein, sozusagen der Sukkus dieses Interviews. Und ich würde jetzt gern einfach ein bisschen genauer in diese Unterscheidung kommen. Ich glaube, das unterschreibt hier jeder, Kultur soll nicht elitär sein, darf nicht elitär sein. Aber wie ist das mit der Kunst? Also darf das Kunstschaffen, das ja in so einem Konzerthaus zum Blühen kommt, in die Wirklichkeit kommt, darf die elitär sein? Gibt es für Sie einen Unterschied zwischen einem nicht-elitären oder eine Symbiose zwischen einem nicht-elitären Kulturleben, aber vielleicht doch Kunstformen, die sehr anspruchsvoll sein können?
Also grundsätzlich tue ich mich immer unglaublich schwer mit dem Begriff der Elite und des Elitären. Weil was ist mein persönlicher Auftrag? Und deswegen habe ich auch dieses Beispiel gesagt zwischen Kultur und Wirtschaft. Grundsätzlich Kultur in die Gesellschaft zu bringen. Dass sie so breit aufgestellt wie möglich sozusagen rezipiert werden kann. Das ist der Grundsatz der Arbeit. Und ich habe das immer probiert. Und deswegen ist es natürlich so, wenn man ein großes Orchesterkonzert hat, nur mal als Beispiel, dann neigt und die Eintrittspreise, um das zu finanzieren, wenn die Wiener Philharmoniker kommen, gehen bis zu 100 Euro, dann ist schon mal per se ein Ausschlussverfahren da, nämlich wer kann sich das leisten. Damit ist eine Gefahr auch da und damit ist es per se vielleicht elitär, auch wenn ich dieses Wort nicht mag. Gleichzeitig gibt es darum, immer Wege zu finden. Es gibt ja hier auch mit den Klangwolken Wege, wie ich ein breites Publikum erreiche, ohne sozusagen Eintrittspreise zu nehmen. Es war immer mein Ziel, wenn Sie vorhin vom Dresdner Semperopernball gesprochen haben, den ich selber aufgebaut habe, der inzwischen 4 Stunden vom Fernsehen übertragen wird, wo wir eine große Klassikgala machen, haben wir von Anfang an gesagt, dass es in Dresden wichtig ist, trotz Winter, dass dieser Ball nach draußen übertragen wird. Da stehen trotz Minustemperaturen 10.000 Leute vor der Oper. Und ich sage jedem Künstler, letztes Jahr war René Pape da, René, du singst 2 Arien drin. Aber die dritte singst du draußen. Wie? Ich gehe nach draußen? Ja, du singst nach draußen mit der Staatskapelle, die drin spielt sozusagen. Es wird ja übertragen und dann, weil das ist die Botschaft. Wir müssen das vereinigen. Es geht nicht darum, dass draußen Leute nur passiv sehen. Und dadurch hatte ich noch nie eine Art Demonstranten in Dresden, weil die Dresdner das Gefühl haben, es ist ihr Ball. Und hier feiern gerade in Ostdeutschland, ist das ganz wichtig, nicht die reichen Westdeutschen in Ostdeutschland auf Kosten der Ostdeutschen. Dieser Vermittlungsprozess ist mir ganz wichtig, dass auch selbst als 2009, was nicht unumstritten war, der jetzige russische Präsident Wladimir Putin da war, der ja in Dresden 5 Jahre gelebt und gearbeitet hat und deswegen gab es da eine Geschichte, dass er da war, gab es keine Demonstration, weil die Leute einfach friedlich feiern würden. Solche Wege immer zu finden, die man natürlich nicht immer schaffen kann, aber grundsätzlich, dass Kunst, Kultur für alle rezipierbar ist. Das heißt, ich habe einen Kuchen. Ich ganz wichtig finde, einen Kuchen einzuteilen, welche Bevölkerung könnte sich für was interessieren. Und natürlich weiß ich, wenn ich ein Orchesterkonzert mache, erreiche ich das und das Publikum, wenn es breit aufgestellt, vielleicht ist es noch größer. Und dann kann man natürlich jetzt gesellschaftlich, politisch sagen, okay, da gehen mehr so und so viel Prozent die Elitären rein. Wenn ich ein Popkonzert, ein Rockkonzert habe, gehen mehr das. Ja, das kann man so rastern. Aber natürlich ist es für mich wichtig oder breit aufgestellt, dass wir sozusagen uns in dem Publikumsklientel austauschen und gegenseitig befruchten.
Warum ist das eigentlich so in amerikanischen Konzerthäusern oder auch in England in den Konzerthäusern, in der Cité de la Musique, in Paris ist das so, dass Konzerthäuser eigentlich auch untertags offen sind? Da gibt es dann ein Kaffeehaus und einen Shop und es gibt ganz viele Veranstaltungen untertags. Ich war jetzt gerade in Newcastle in England, da gibt es ein Konzert, das heißt Sage Gateshead. Da sind untertags ganz viele Kurse für Silver Surfers. Und die das ist für Menschen 50 plus. Und die singen dann untertags in Chören in diesem Konzerthaus oder sie lernen ein Instrument oder sie spielen die besten Hits aus den 60er und 70er Jahren endlich wieder in Gruppen zusammen. Also das sind Häuser, die auch am Tag funktionieren. Bei uns geht das nicht, auch wenn das immer wieder der eine oder andere probiert. Konzerthaus hat es vor kurzem einmal probiert, wieder aufgegeben. Was ist bei uns anders in unserem Konzertleben? Das ist doch sowas sehr Spezielles hat. Ein Konzerthaus ist was Besonderes und untertags eben eher zu.
Also erstmal würde ich nicht ausschließen, dass es grundsätzlich nicht geht. Sondern man sollte weiter Versuche machen und dass es teilweise geht. Aber es gibt einen ganz großen Unterschied. Ich habe Amerika sehr, sehr oft besucht und auch genau studiert, wie das funktioniert. Der gesellschaftliche Ansatz ist etwas ganz anderes. In Europa wird Kultur zu 95% subventioniert mit viel Geld aus Steuergeldern. Insofern sieht es jeder Rezipient, Besucher als eine Natürlichkeit an, dass einem dieses Kulturangebot zur Verfügung steht und dass er das besucht. Es ist auch so angelegt, dass Einwohner einer Stadt dieses Kulturprogramm nutzen können. In Amerika, ich sage immer das beste Beispiel, weil manche sind ganz erschreckt darüber. Die Subvention an der Metropolitan Opera New York, die ein Jahresbudget von 250 Millionen hat, ist 1,54%. Das ist die Subvention. Das andere ist auf dem freien Markt. Die haben Stiftungen gegründet, Stiftungskapital, was sich vermehrt. Dazu machen sie aktives Fundraising, Sponsoren, vermehrt individuell Einzelspenden und ganz hohe Eintrittspreise. Und diese Eintrittspreise und all dies zusammen spielen dann 250 Millionen Euro ein. Die haben allein 50 Festangestellte, die sich nur um Sponsoring kümmern und etc. und all solche Dinge um Geld sammeln. Das heißt, der Bildungsauftrag, der gleichzeitig von diesen Institutionen durch ihre ganzen Stiftungen gemacht wird, wird gleichzeitig mit erfüllt. Es gibt einen Zirkel und in Amerika ist es so, wenn ich etwas sein will, und ich bin besonders ein elitärer oder anerkannter Bürger, dann kann ich sagen, I'm in the board of the Metropolitan Opera, I'm in the board of the MoMA, yes, I'm in the board of this and this, und dann hast du eine gesellschaftliche Stellung, weil du sozusagen zeigen kannst, du spendest jedes Jahr eine 500.000 oder 200.000 für die Kulturinstitution und erkaufst dir deine Plätze. Und gleichzeitig ist es so aufgebaut, diese Institution, dass die wahnsinnig viel im Education-Bereich machen, also in der Ausbildung, Förderung Schüler etc. und quasi den Bildungsauftrag, den die Gemeinde, die Stadt, das Land nicht mehr geben. Die machen fast keinen Kulturunterricht, Musikunterricht, Kunstunterricht mehr in den Schulen, sondern das wird dann durch diese Kulturinstitution individuell eingeteilt. Und weil jedes Kulturinstitut durch diese Stiftung und durch diese Förderkreise eine eigene Gemeinde haben, quasi 5.000 bis 10.000 Menschen, die sich durch ihre Spendenbeiträge richtig damit identifizieren, haben sie angefangen, für diese ein richtiges Gemeindeleben. Ich vergleiche das wie in der Kirche. Ich bin ja evangelischer Pastorensohn, insofern ist das wirklich etwas Ähnliches. Und die Menschen, die dort Geld einzahlen, leben dort, bringen dort ihre Kinder hin, erleben Malkurse zum Mitsingen etc. Und man lebt das Leben dieses Kulturinstitution mit. Davon sind wir natürlich weit entfernt. Und das hat auch ja sein Gutes, dass wir sozusagen eine andere Art von Kultur haben, dass wir breit aufgestellt sind, dass wir viel mehr Kulturinstitutionen haben, dass wir viel mehr Angebote haben. Und deswegen ist es dann immer viel schwieriger für jeden Einzelnen, wenn er sagt, ich öffne jetzt mein Haus und erwarte, dass jeden Tag 500 Kinder in mein Haus kommen. Die haben aber die und die Sportvereine, die und so lange Schule und das und das und das und das und das und die Jugendmusikschule und etc. Und insofern ist das sehr viel schwieriger, sich da zu behaupten. Aber gewisse Sachen zu machen, das muss man und sollte man.
Ich greife dieses Stichwort Bildungsauftrag da jetzt noch einmal auf. Es gibt von Theodor W. Adorno ein Zitat, ganz lustig. Das Publikum hat ein Recht darauf, nicht zu bekommen, was es verlangt. Wie geht man jetzt damit um? Wie hält man als Konzertveranstalter die Balance zwischen einem Angebot, das ohne weiteres nachgefragt wird, wo es sofort Publikum gibt, das das auch gerne hören möchte, und dem Bildungsauftrag, den ein Konzerthaus ja auch hat, Publikum an völlig Neues heranzuführen, wo es vielleicht von vornherein sagt, dass es das gar nicht freiwillig hören möchte. Wie macht man das?
Also, für mich ist das Zitat nur noch bedingt heute aktuell. Das ist ein Zitat aus Ende der 60er Jahre von Adorno, wo wir in einem gesellschaftlichen Umwälzungsprozess waren und wo es ganz bewusst etwas geben sollte und muss, was sozusagen nicht mehr dem Mainstream einer Gesellschaft entspricht. Heute gehen wir sozusagen mehr pluralistisch heran. Wir wissen inzwischen durch die Erfahrung, was auch dieses Adorno-Zitat ausgelöst ist, wer ist mein Publikum, wer will etwas sehen und was können wir womit erreichen. Das ist ganz stark segmentiert und deswegen würde ich sagen, ich mache ja auch Veranstaltungen für ein Publikum, was ich dann sehe und was dann auch gerne kommt. Und wenn ich ein Festival für Contemporary Music mache, also für zeitgenössisch, für 4 Tage im Juni 2014, dann weiß ich, wie groß der Ausschnitt dieses Publikums ist, was dann kommt. Aber trotzdem möchte ich die auch erreichen und mitnehmen. Und gleichzeitig weiß ich, wenn hier ein Domkonzert gegeben wird, jetzt keine Veranstaltung der Liefe, aber wo Garantscher und Kaufmann angeht, dass man damit eine gewisse Massenaffinität erreichen kann. Und das inzwischen verfügt man nach 40 Jahren, nach diesem Bruckner, nach diesem Adorno-Zitat, über die Fähigkeit, das genau einzuteilen und richtet sich dann danach ein bisschen. Ist immer auf der Suche nach neuem Publikum, das ist ganz klar. Es funktioniert auch nicht immer sozusagen mit diesem Stigma. Aber man will auch nicht gegen die Leute spielen. Also diese Zeit, gerade im Kulturbereich, ist es ja so, die Konkurrenz hat sich so geändert. Durch Internet, durch die Medien. Dass einer mit Natürlichkeit in ein Kulturprogramm abends geht, das ist längst nicht mehr wie vor 30 Jahren. Ich habe vielfältige Gegenangebote, so vielfältig, dass ich mich immer dagegen behaupten muss. Und deswegen kann ich nicht mehr sagen, ich bin so elitär, ich spiele mein eigenes Programm, ob ein Publikum kommt oder nicht, das ist mir egal, ich muss das machen, sondern man muss genau die Mitte finden und die Wahrheit liegt ja immer in der Mitte.
So. Das waren meine ersten 3 Fragen, die ich stellen durfte. Ich darf dann wieder welche stellen, wenn von Ihnen keine kommen. Aber jetzt sind wirklich Sie am Zug. Sie gerne, weil Sie sich schon so intensiv gemeldet haben. Aber vielleicht gibt es auch schon andere Wortmeldungen, die wir ein bisschen sammeln können. Noch, ja, gerne.
Also mir liegt schon lange was auf der Seele. Und hört man?
Ja, ich kann man hört. Okay,
gut. Sie haben ja das Publikum angesprochen, jetzt ist sozusagen erstmal um hinzukommen ins Bruckner Haus, habe ich schon ganz oft mehrere Jahre versucht, meinen Vorschlag einzubringen in Bezug auf Landestheater, ist das schon seit vielen Jahren, Eintrittskarte gleich Fahrstein gleich Garderobe und habe sehr oft geschrieben, leider keine Antwort bekommen drauf. Auf alle Fälle ist jetzt beim Posthof ganz neu ab September, dass, sage ich mal, auch die Eintrittskarte gleich Fahrschein ist und sogar die Jahresnetzkarte mit 20%, sage ich mal, Liefer. Das haben Sie ja gerade angesprochen. Und dann, was ich sehr, sehr schade finde, ist, dass das Brucknerhaus Landestheater macht's, andere kleinere Theater macht's auch schon seit längerer Zeit. Seit 2007 ist der Pass Hunger auf Kunst und Kultur in Oberösterreich gültig. Das Brucknerhaus gibt ja pro Monat 2 Veranstaltungen frei für Hunger auf Kunst und Kultur. Beim Brucknerfest 4 Veranstaltungen, was ich sehr schade finde. Jetzt ist meine Frage an Sie. Wie sehen Sie das in Zukunft? Würden Sie sich dafür einsetzen, dass sozusagen auch das Brucknerhaus alle Veranstaltungen außer Gastveranstaltungen freigibt für den Pass Hunger auf Kunst und Kultur und sich überlegt, Fahrkarte, also Eintrittskarte gleich Fahrkarte und Garderobe, dass sozusagen Personen, die in Linz wohnen, mit dem ÖPNV kommen? Danke.
Ja, das sind ja sehr berechtigte und gute Anliegen. Es ist ja so, dass der Servicegedanken immer mehr heutzutage auch bei Kulturveranstaltungen im Vordergrund steht. Deswegen ist das jetzt ein erster Schritt, den der Posthof macht. Und sicher kann es gut sein, dass im Laufe des nächsten Jahres dann meiner Tätigkeit dann noch weitere Schritte folgen werden. Ich kann jetzt zu wenig zum Kulturpass etwas sagen. Grundsätzlich ist das lobenswert. Ich weiß nicht, was das bedeutet, ob die umsonst oder gar nicht gehen oder sowas oder gratis etc. Fakt ist, dass es so ist beim Musiktheater, wenn sie eine normale, die haben auch ein Einnahmesoll, ja. Aber wenn sie eine normale Veranstaltung haben mit einem eigenen Ensemble und eigenem Orchester, haben sie keine zusätzlichen Personalkosten. Wir haben das nicht, weil wir kein festangestelltes künstlerisches Personal haben. Das heißt, ich bin gezwungen, bei jeder Veranstaltung, die ich mache, wenigstens im größten Maß das erstmal einzuspielen, was dort ist. So, und in dieser Balance kann ich dann bemüht sein, teilweise Publikum umsonst reinzulassen, aber teilweise auch nicht, weil ich einfach gezwungen bin, dass die Veranstaltung nur passieren kann, wenn ich sozusagen diese Einnahmen mache.
Die kleinen Theater hier in Linz, ja, oder auch in Oberösterreich, die haben auch Auswärtige und erkennen trotzdem die Karte an, beziehungsweise manchmal ist es an kleineren Theater, dass sie sagen, zum Beispiel, sage ich mal, 100 Sitzplätze, davon sind 5 zum Beispiel für Hunger auf Kunst und Kultur. Also als so, dass man wirklich sich auswählen kann. Ja, zum Beispiel im Brucknerfest finde ich es persönlich schade, dass man einfach nicht in alle Veranstaltungen gehen kann.
Ja, danke. Ich nehme an, dass es, ich kann dazu jetzt wenig sagen, weil ich sozusagen das noch nicht kenne, aber ich nehme an, dass es sozusagen sehr nachgefragte Veranstaltungen gibt, wo man einfach, entschuldigen Sie diesen Begriff, auf den Break-Even, auf die Einnahmen kommen muss. Dann kann man keine Karten frei weggeben, weil sonst die Veranstaltung defizitär ist. Und andere sind, wo man sozusagen weiß, dass man da gewisse Puffer hat, dass man da sozusagen Geschenke an die Bevölkerung machen kann. Und dazwischen wird es sich sicher bewegen. Ja.
Okay, ich wollte jetzt noch fragen, es war in der Zeitung, in der hiesigen, ich komme von Wien, ich beobachte das nur mit großem Interesse, und es war die Rede davon, dass man das Brucknerfest eventuell vom Herbst ins Frühjahr verlegen könnte oder irgendwo... Sonst noch, haben Sie da irgendwelche Sachen schon geplant oder ist das nur eine Art?
Also ich habe eine Situation vorgefunden, dass es viele Diskussionen in den letzten Jahren gab, ja, wo es um das Thema Neupositionierung des Bruckner-Festivals gab und dass sich an dem Thema viele abgearbeitet haben, auch sozusagen in der Landespolitik. Ziel ist natürlich, dass das Bruckner-Festival weiter federführend aus dem Bruckner Haus sozusagen entwickelt wird und dass wir vielleicht selber schaffen, diesen Prozess in Gang zu setzen. Der Termin ist eine sehr wichtige Frage und auch da liegt die Wahrheit in der Mitte. Es gibt die einen, die sagen, es müsste im Frühjahr sein, dann bin ich am Anfang der Festivalsaisons und sozusagen die Leute sind noch nicht festivalmüde. Und dann gibt es die anderen, die gerade sagen, wenn du es im September, Oktober machst, da sind alle Festivals vorbei, da bist du dann auch alleine sozusagen auf dem Festivalmarkt. Gleichzeitig hängt es ja auch mit Abständen zusammen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Festival, also für 2013/14 ist es rein pragmatisch gar nicht möglich. Wenn jetzt ein Festival wäre, dann haben Sie den Abstand zu einem nächsten Festival nur in einem halben Jahr, weil dann das Frühjahrfestival ist. Im Augenblick werden wir bei dem September bleiben. Wenn es vielleicht ein bisschen im September, im Oktober noch nach hinten schieben, dass sozusagen der Abstand immer so groß ist und es wird dann immer so zwischen 14, 15 und 20. September wird es eröffnet und wird dann genau auf 3 Wochen reglementiert werden.
Würden Sie es an den Herrn weiter nach hinten geben?
Ja. Wir suchen ein neues Publikum für das Brucknerhaus. Und wir könnten hier mal Ideen des Landestheaters übernehmen. Die machen ein Landabonnement. Das heißt, sie verführen die Leute, sie führen sie zu uns her. Sogar teilweise um 17 Uhr. Es hat sich im Landestheater herausgestellt, dass die 17 Uhr Aufführung am Samstag unwahrscheinlich gut besucht sind, weil die Leute vorher Zeit haben und dann noch irgendwo hingehen können. Planen Sie auch, ein so eine Art Landabonnement aufzusetzen, wo Sie von Steyr oder von Wels oder von Rohrbach die Leute mit Bus nach Linz bringen und das Abonnement einladen?
Also grundsätzlich, wir haben ja eine andere Struktur, weil wir sozusagen nicht diese regelmäßige Spielkultur haben, jetzt wie ein Musiktheater, was immer oder ein Landestheater immer Freitag, Samstag, Sonntag regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen haben, sondern wir haben eigene Reihen, eigene Abonnementsreihen, die dann sozusagen feststellen, die auch etwas zu tun haben, wann Künstler überhaupt kommen, wann sie uns angeboten werden, wann sie auf dem Markt sind, wann wir überhaupt mit ihnen arbeiten können. Und dann setzen wir anschließend das Abonnement auf. Grundsätzlich ist es immer überlegenswert, Zeiten zu nehmen, die attraktiv sind, wo das Publikum sozusagen reagieren kann. Und natürlich ist es auch ein Ziel, genauso wie Sie sagen, Publikum aus diesen Regionen hierher zu kriegen, und zwar zu Zeiten, die es ihnen angenehm ist. Bloß unsere Struktur ist, wie gesagt, von vornherein anders. Ich kann bei diesen Zeiten, wenn ich zum Beispiel eins dieser Mini-Festivals habe oder sowas, dann Rücksicht nehmen, dass ich Zeiten habe, die für solches Publikum auch attraktiv sind. Aber es ist nicht so, dass ich das große Orchesterabonnement habe oder so, ist ja nicht, dass das immer Freitag stattfindet, sondern einmal ist es Mittwoch, einmal ist es Donnerstag, dann kommt das Orchester, das ist wiederum an einem Dienstag, und sozusagen ist es anders eingeteilt und anders segmentiert. Aber die Anregung ist sehr richtig und gut.
Darf ich mich da nur ganz kurz dazwischen schieben? Da gibt es so nette Initiativen, in Luxemburg zuletzt gehört, so Rush-Hour-Konzerte. Also wenn die die A8 sowieso verstopft ist in den Norden und in den Süden, eben genau in dieser Zeit eigentlich Konzerte anzubieten, um Menschen eine ansprechende Alternative zum Stau zu bieten. Und das muss ja dann nicht das große Orchesterkonzert sein, sondern eben ein chilliges Jazzkonzert zum Beispiel.
Absolut, ja. Ja.
Bitte.
Herr Frey, habe ich das richtig verstanden richtig interpretiert, dass die Diskussion um ein Brucknerfest neu, um eine Neupositionierung ad acta gelegt wurde vorerst, dass von einem spartenübergreifenden Festival, das aus Brucknerhaus und Landestheater, Musiktheater entwickelt wird, jetzt nicht bei der Rede sein kann?
Ja, also ich kann diese Diskussion gar nicht abbrechen, weil ich habe, wie gesagt, einerseits eine Diskussion vorgefunden, und die Information, die ich bekommen habe, ist, dass sozusagen erst das neue Musiktheater eröffnet werden soll im Frühjahr 2013 und dann das neue Musiktheater in Betrieb genommen wird, und dann möchte man im Herbst 2013 auch von Land und Stadt diese Diskussion wieder neu aufnehmen. So ist der Stand, den ich erstmal kenne.
Also derzeit redet niemand aktuell darüber.
Genau, richtig. Das heißt aber, wenn Sie realistisch sind in der Umsetzung, wenn im Herbst 2013 wieder angefangen wird, darüber zu sprechen, vielleicht mit einem Ergebnis bis Sommer 2014, dann reden wir über das Festival 2017. Und dazwischen musste ich dann schon Programme machen für 13, 14, 15, 16. Und wer sagt denn, dass wir nicht in Zukunft spartenübergreifende Festival haben werden? Lassen Sie sich überraschen, wenn ich veröffentliche.
Ja, eine Frage, die mit dem Thema, das hier auf dem Bildschirm ersichtlich ist, zusammenhängt. Welchen Stellenwert hat für Sie die Auslastung der Konzertsäle? Ich erinnere, Sonntag vor einer Woche war die Eröffnung des Brucknerfestes mit Mahlers Dritter, und an die Zeitungsmeldungen das richtig wiedergegeben haben, war der Saal, der große Saal, Brucknerhaus, halb leer oder halb voll, wie man es halt nimmt. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Die Zeitungen der letzten Jahre berichten immer mehr davon, dass also ein Schwund des Publikums bei wirklich schönen klassischen Veranstaltungen festzustellen ist. Ist das, es gibt manche Manager, die sagen im Kulturbetrieb, das ist mir wurscht, sondern ich möchte gute, ein eigenes Programm gestalten, und andere sagen wieder, ich möchte in erster Linie volle Säle haben.
Nein, also das lässt sich heute gar nicht mehr trennen. Es ist so, dass das Beispiel selber, was Sie genannt haben, hinkt, weil das nimmt genau das Thema auf. Der Saal ist deshalb leer, weil es gibt die klassische Klangwolke, das wird nach draußen übertragen, draußen sitzen 5.000, 6.000 Leute, die umsonst dieses Konzert sehen, und deswegen geht keiner rein und zahlt. Ganz einfach. Weiß ich jetzt auch noch keinen Rat, ob ich das so beibehalten kann, will. Fakt ist, dass die meisten sagen, ich brauche ja nicht ins Konzert gehen. Also es haben 6.000 Leute an dem Konzert draußen teilgenommen, nochmal 1.000 drinnen gesessen, aber 700 Plätze drinnen gleichzeitig nicht besetzt. Das sieht halb leer aus. Aber wie gesagt, es waren die Leute draußen umsonst hin. Das ist sozusagen ein Spannungsfeld. Nein, ich gehöre ganz klar zu den Leuten, die sagen, so einfach, wie ich das reduziere vorhin mit diesen vier Punkten, inhaltlich, rein äußerlich, gibt es auch nur zwei Schwerpunkte meiner Arbeit. Kultur auf höchstem Niveau, Veranstaltung und viel Publikum. Das ist die ganze Arbeit.
bitte, da drüben wäre auch noch eine Frage. Entschuldigung, habe ich jetzt jemanden unterbunden, der schon viel länger wollte? Ja, wer war das da drüben? Ich sehe es einfach nicht. Vielleicht war es... Ah, alles klar. Dann zuerst Sie und dann bitte Sie.
Ja, ich wollte bei der Frage gleich anschließen. Wie sieht es jetzt mit der Auslastung aus? Da unterscheiden sich ja die Angaben. Die offiziellen Angaben sind, ja, das große Abum, das geht ja hauptsächlich, ist ohnehin mehr oder weniger ausgelastet. Die inoffiziellen Angaben, ich habe keine eigenen Erfahrungen, weil ich war schon lange nicht mehr dort, sagen, naja, so toll ist es nicht ausgelastet. Haben Sie sich damit beschäftigt? Ich nehme an, Sie müssen jetzt von dem Status quo zumindest ausgehen.
Also die Abo-Entwicklung beim großen Abo ist so erfreulich, dass wir in Zukunft vielleicht manche Konzerte sogar doppelt machen. Also insofern, das große Abo ist sehr stabil und sehr, sehr gut.
Bitte.
Aha. Bitte halten Sie eine 1,5 Stunden dauernde Symphonie, wie zum Beispiel Mahlers Dritte, als besonders geeignet für eine Freiluftaufführung zwischen 20 Uhr oder noch später und 3:15 Uhr. Ich kann mir vorstellen, dass auch die Pianissimi-Stellen in dieser Symphonie vielleicht im Freien nicht optimal angekommen sein könnten. Und dann möchte ich Sie noch fragen, können Sie sich vorstellen, eine Oper von Friedrich Zerha, das ist ein Wiener Komponist, der jetzt mindestens 85 Jahre alt ist, war mein Musiklehrer und hat außer dem Riesen von Steinfeld auch den Rattenfänger geschrieben und Ball haben sie wenigstens bei den Salzburger Festspielen aufgeführt und den Riesen von Steinfeld vor 10 Jahren an der Wiener Staatsoper produziert. Erste Aufführungsserie, 6 Vorstellungen, vielleicht sogar schon im Sommer 2000, zweite Aufführungsserie, wieder 6 Vorstellungen vor Weihnachten 2002 und das war's. Seither hat man, abgesehen von vom großen Requiem, nicht viel von Friedrich Zerha in Österreich und schon gar nicht in Linz gehört. Aber Peter Turini hat bekanntlich das Textbuch zu dieser Oper geschrieben und wenn man das etwas pornografische Ende akzeptieren kann, dann war das vielleicht ein Stück fürs Landestheater. Oder würden Sie die Oper lieber konzertant im Brucknerhaus aufführen? Weil großes Interesse scheint das Landestheater zumindest an dieser Oper nicht gehabt zu haben in den letzten 10 Jahren. Oberösterreichisch-salzburgischen Grenzgebiet.
Also erstmal zu Ihrer ersten Frage, was den Mahler angeht, ja, das kann man immer diskutieren, gutes Programm zu finden. Dann legen Sie aber genau in diesen Mittelpunkt, wie anspruchsvoll soll das sein, was Sie nach draußen übertragen werden, möglichst anspruchsvoll, weil man soll das Publikum ja auch nicht sozusagen für dumm verkaufen, sondern man muss da draußen auch ein Statement abgeben. Und das andere ist, wie sozusagen lässt sich das einteilen? Soweit ich informiert war, war das in den letzten Jahren so. Es gab immer ein Konzert mit 2 Hälften und eine Hälfte wurde rausübertragen mit einer 3/4 Stunde und eine Hälfte nicht. Diesmal hat man sich für Mahler Dritte entschieden, ein monumentales Werk. Ich saß drinnen, um auch mal die Leistungsfähigkeit bei so einem Werk des Bruckner Orchesters zu überprüfen. Und mir hat das Konzert sehr, sehr gut gefallen. Klar, kann man diskutieren. Wir werden ein ganz eigenes Segment für dieses Konzert entwickeln. Oder haben es schon entwickelt und auch dort muss ich dann aufs nächste Jahr verweisen, wo wir sozusagen ja mehr in kleinen Dosen ein Konzert machen, was in der klassischen Klangwolke ist, sozusagen, dass es auch publikumsfreundlicher ist. Die andere Frage ist, es gibt natürlich viele Komponisten, die es zu entdecken gilt, die es aufzuführen gilt. Ich sehe natürlich wirklich nicht mein Aufgabengebiet daran, in großer Art und Weise Musiktheater zu fördern, zu entwickeln, das ist wirklich dann eine Aufgabe des Musiktheaters, des neuen Musiktheaters, wenn sich da Kooperationen ergeben, dass man das aufführen könnte. Ja, auch wir werden ja sozusagen, Schwerpunkt, es gab früher die große Serie Konzertante Oper, Auch die werde ich in einer anderen Art und Weise weiterführen, weil das konzertante Opern von Wagner oder Strauss waren, weil die bisher nicht im Musiktheater aufgeführt werden konnten, weil der Orchestergraben zu klein war. Jetzt ist der Orchestergraben groß genug. Es wird dann große musikalische Projekte geben, die diesen Komponisten Wagner, Strauss huldigen, auch in den nächsten Jahren im neuen Musiktheater. Dann brauche ich das weniger zu machen. Gleichzeitig entsteht hinter dem Brucknerhaus auch eine Tabakfabrik, die Kulturprojekte machen will, wo man vielleicht auch die eine oder andere Form von möglichen Musiktheaterformen mit in seine Überlegung aufnehmen kann. Welcher Komponist das immer ist, jede Entscheidung für einen Komponist ist eine Entscheidung gegen einen anderen. Ich nehme das gerne mit auf, aber kann jetzt nicht versprechen, dass das in meinem primären Fokus stehen wird. Eher wahrscheinlich nicht.
Bitte?
Mein Name ist Michael Ehrenbrandner und ich bin kommerzieller Veranstalter. Ich mache zum Beispiel die Burg Lamm oder zum Teil auch Konzerte in Linz oder im Stadion. Und ich habe jetzt diese Diskussion mit Freude da jetzt beobachtet oder mir angehört und mir ist aufgefallen, es wird immer irgendwie gefordert, ja, wann wird die Halle größer oder wie oft füllen wir die Halle an? Es lässt das Publikum nach und da muss ich dazu schon sagen, dass es immer ein leichtes ist, dass man sagt, okay, wir wollen, dass das Haus ausverkauft ist, aber man muss jetzt einmal eines bedenken und das möge vielleicht einmal der Herr Frey dem Publikum erklären, was überhaupt für Kosten entstehen. Weil eine Annane Trepko in das Brucknerhaus zu holen, ist ja ein leichtes und dann sind wir ausverkauft. Nur kostet Annane Trepko halt 200 oder 250.000 Euro. Und wenn man dann so lapidar sagt, naja, da wir diese Oper produzieren und da wir das machen und so, was kosten Broschüren, was kostet die Werbung, was kostet die Saalmiete, was kostet der Ordner, was kostet Feuerwehr, etc., etc. Und da entsteht schon einmal irgendwelche 15.000 oder 20.000 Euro, bevor man überhaupt einmal ein Konzert eröffnen kann. Und vielleicht liegt es dann vielleicht einmal an der Zeit, dass man mal durchdiskutiert, wie viel Geld haben wir überhaupt zur Verfügung, um auch diese Hallen dementsprechend auszulasten oder zu füllen. Weil gute Künstler zu holen ist an sich kein Problem, nur das Geld muss man haben.
Dann schließe ich aber da vielleicht gleich eine Frage an. Ich habe in der Recherche zum heutigen Abend gefunden, eine Presseaussendung der jungen ÖVP, die sich jetzt große Sorgen macht, anlässlich der Bestellung vom Herrn Frey, dass die Popkonzerte in Linz wieder nicht so programmiert werden, wie sich das die junge ÖVP wünscht. Also dass ganz große Namen kommen werden, die auch eben in München oder in Wien oder wo auch immer auftreten, abgesehen von den Kosten, die das verursacht, würde es mich jetzt einfach interessieren, wie geht es einem denn als Konzertveranstalter? Man hat so unterschiedliche Publika, die man gerne für sein Haus binden möchte, die man gerne in sein Haus einladen, verführen möchte. Selber hat man auch wahrscheinlich Neigungen in die eine oder in die andere Richtung. Wie geht es Ihnen denn jetzt ganz konkret mit der Popmusik und dem Brucknerhaus? Wie sehen Sie da Verbindungen, die es zu knüpfen gilt? Vielleicht auch in dem Preissegment, das der Herr gerade vorher bei der Annane Trepko angesprochen hat.
Na, erstmal so ist es ja keine Frage des Brucknerhauses, sondern der Liefer. Sondern die Popkonzerte finden in der Tipps Arena statt, vielleicht mal im Sportstadion und vielleicht das eine oder andere ausgewählt bei einem Konzert im Brucknerhaus. Ich bin offen für alles. Und ich bin froh über jeden großen Künstler, sei es im Popbereich oder alles, der bei mir auftritt. Es gibt nur einen großen Unterschied und da ist er der absolute Experte, deswegen hat er das auch gesagt. In 90% der Fälle oder 95% der Fälle produzieren wir als Liefer nicht selbst alleine ein Popkonzert, sondern wir holen uns die Experten, wovon er einer ist, und dann machen wir ein Arrangement in Form einer Partnerschaft, um das Konzert durchzuführen. Im Klassikbereich ist es anders. Da produzieren wir alleine und kaufen die Künstler ein. Ich habe aber da überhaupt keine Berührungsängste. Aber so gewisse Popkonzerte gehen einfach im Brucknerhaus nicht, weil es ist zu klein. Popkonzerte erfordern dann auch in der Preisgestaltung, dass man 5.000, 6.000, 8.000 Zuschauer hat. Manche sogar noch mehr. Und dann muss man sehen, was geht. Und genau das, was er sagt. Es hat sich übrigens der Klassikmarkt, nur mal auf das gesagt hat, der hat sich in den letzten 7 Jahren komplett einmal in der Spirale gedreht. Sie müssen wissen, Es gab mal 1990 das Konzert der drei Tenöre. Das war der erste Public Event im klassischen Bereich. Das haben dann Domingo Pavarotti und Carreras nachgemacht. Sehr viel erfolgreich. Dann ist das mehr oder weniger fast vom Markt bis auf kleine Einzelveranstaltungen verschwunden. Dann hat sich insbesondere in Deutschland eine Firma aus Berlin, DEAG, sehr dafür getan, wieder dieses Segment ins Leben zu rufen. Tut das richtig professionell erfolgreich. Das heißt, ich verrate Ihnen hier mal keine Geheimnisse, aber wenn Anna Netrebko an der Metropolitan Opera singt oder in Salzburger Festspielen oder an der Bayerischen Staatsoper München oder Wiener Staatsoper, dann gibt es eine Höchstgage in der Oper. Die liegt zwischen 15.000 und 18.000 Euro. Mehr gibt es dort nicht. Das akzeptiert sie auch. Dafür wird 3 bis 4, 5 Jahre im Voraus geplant. Mit ihrem Management wird genau festgelegt, dort ist mal eine Rolle, die ist ihr zugetan. Und dann sagt sie, ich gebe diese 6 Wochen, 4 Wochen Probenzeit, 2 Wochen Aufführung nach Wien, nach London und teilt einen Kalender an und akzeptiert diese Gage, das ist die Höchstgage. So. Daneben sagt sie, weil diese neuen Veranstalter kommen. Ja, Netrebko hat einen Exklusivvertrag mit der DEAG. Da liegen die Gagen bei jedem Konzert garantiert bei 200.000, 250.000. Wenn ich jetzt anrufe, sage Brucknerhaus, sagt sie, gerne kann ich kommen. Super. Du kennst ja die Gage, sagt dann der Agent, 200.000, 250.000 Euro, dann kommen sie. Dann haben sie nur Netrebko, haben sie noch kein Klavier, haben sie noch kein Orchester. Haben sie gar nichts, ja? Also das muss man einfach wissen. Dann gibt es noch Modifikationen. Die Garantie ist billiger, der Schrott ist auch billiger, der Kaufmann liegt irgendwo in der Mitte. Und es gibt überhaupt nur 20, maximal oder 15 klassische Künstler, die das überhaupt einspielen und einspielen können. Gehört noch der Pianist Lang Lang dazu. Und viel größer ist dieser ganze Markt gar nicht, dieser marktfähigen Klassikartisten. So. Und genauso gilt es im Popkonzert, ein Popkonzert zu machen, mit einem Popkünstler, der nicht wahnsinnig in der Gage sagt, ich spiele nur für ein Zehntel meiner Gage, weil ich will mein Brucknerhaus aus Imagegründen mich verwirklichen. Ja, aus einer mit 1600 Plätzen haben sie da nichts gekonnt. Und das sind dann die Profis. Er kann auch gerne noch was dazu sagen. Er hat sich ja eben nochmal dazu gemeldet, der genau was dazu sagen kann.
Hm? Ich darf nur ganz kurz dazwischen schalten. Welchen Anteil sind Sie bereit von Ihrem Budget, Brucknerhaus, für den Pop-Bereich herzugeben? Sie klammern jetzt bewusst einmal den Posthof aus, der hat sein Budget, macht dieses Programm, aber wir sprechen von der Tipps Arena, wir sprechen auch möglicherweise vom Brucknerhaus, also wir haben ja, sozusagen, wenn man aus dem Populärbereich spricht, sage ich, mit einem Neil Young, durchaus dort auch schon Konzerte gehabt. Wie groß könnte das prozentuell sein?
Na, umgekehrt, es ist ja so, im Pop-Bereich erreiche ich einfach durch die breiten Wirksamkeit und der größeren Präsenz in den Medien ein breiteres Publikum, kann andere Eintrittspreise verlangen etc. Im Pop-Bereich würde ich aufgrund dieser unzähligen internationalen kommerziellen Konzerte, die es gibt bei jedem Konzert, nicht selber subventionieren. Der Pop-Bereich muss sich rechnen, aber ich würde ihn nie subventionieren. Klassik muss subventioniert werden, weil sie sich nicht rechnet. Ja. Aber auch der Michi guckt jetzt Ehrenbrand, der guckt jetzt ganz enttäuscht. Aber es ist so, meist findet man dann günstige Arrangements, ja, um das attraktiv zu gestalten. Aber da muss es dazwischen liegen. Ich glaube, er wollte noch ganz kurz was sagen, ja?
Weil Sie kurz angesprochen haben, die Bedenken der jungen ÖVP, dass es in Oberösterreich weniger Konzerte geben wird, das ist nicht, sondern das liegt nicht am Nichtwollen oder Nichtkönnen, sondern es liegt primär an den Künstlern. Die Künstler suchen sich selbstständig die Orte aus und meistens ist für den Künstler die Hauptstadt interessant, Wien im Speziellen von Österreich. Und dann ist es auch eine Frage der Kapazität. Wir haben das Wiener Stadion mit 65.000 Besuchern und wir kriegen unser Stadion, wenn es dann irgendwann einmal kommissioniert ist, auf ca. 38.000 bis 40.000. Die Gagen liegen bei einem Bon Jovi oder bei einem Robbie Williams bei 3 Millionen Euro oder Dollar. Also das heißt, der sucht sich natürlich aus, wo er das meiste Geld einspielen kann, beziehungsweise auch der Veranstalter, wo er zumindest einen Profit irgendwo eine Chance hat zu kriegen. Und aus dem Grund liegt es eben nicht an der Stadt Linz oder an dem Stadion, sondern eben an dem Künstler, beziehungsweise an den hohen Gagen, die man dann bei uns ja gar nicht einspielen kann.
Ich wollte vielleicht jetzt nur noch ergänzen, natürlich auch aus der Perspektive der Bruckner Uni, wo wir ja Studenten der unterschiedlichsten Kultursparten ausbilden. Auch wenn ich mir da jetzt vielleicht den Unmut derer, die gerade vorher applaudiert haben, zuziehe. Aber es gibt natürlich auch Popkünstler in Österreich, die am Beginn ihrer Karriere stehen und wo das mit Kommerz noch sehr, sehr wenig zu tun hat und das sich auch im Bereich des alternativen Popbereichs bewegt. Also man darf da ja nicht zu sehr Klischeetöpfe aufmachen und sagen, Pop rechnet sich eh und muss irgendwie kommerziell funktionieren. Genau, ich wollte es nur einfach ein bisschen so nochmal in die Balance rücken. Also auch da gibt es junge Leute, die anfangen und einen Ort suchen.
Ich wollte nochmal zurückkommen auf dieses auf die vorhergehende Frage und auf das Thema Oper konzertant aufgeführt. Sie haben es ja schon halb beantwortet, das wird sich mehr auf das Musiktheater verlegen, nehme ich einmal an, eher auch vielleicht konzertant aufgeführte Opern. Ist daran gedacht, wieder an das anzuknüpfen, was früher mal im Brucknerhaus stattgefunden hat? Sie haben es ja gesagt, diese konzertanten Opern von Wagner bzw. Strauss und so weiter, was ja ein großes Publikum angezogen hat, soweit ich mich erinnere. Und der Besucherschwund ist nach meiner Erfahrung, die ich in den letzten zig Jahren da jetzt gemacht habe, im Brucknerhaus ist der Besucherschwund schon sehr groß. Ich war auch sehr enttäuscht, dass zum Beispiel letzten Donnerstag die Königlich-Flandrische Philharmonie nicht das große Publikum angezogen hat, sondern sehr viele Plätze frei waren. Ja, ein Viertel war leer, habe ich auch gesehen. Und meine zweite Frage, abgesehen von diesen großen konzertanten Opern, mit sehr großen Stimmen, muss ich dazu sagen, und auch Größen, weltbekannten Größen, das geht mir etwas ab. Und dann das zweite ist noch eine andere Frage, ist daran gedacht, auf dem Gebiet der Stehplätze, der Preise, die ja sehr viel höher sind, doppelt so hoch sind wie zum Beispiel in der Staatsoper, ist daran gedacht, irgendetwas daran zu rütteln oder sie zu verändern?
Also, wie gesagt, ich habe ja schon zur konzertanten Oper Stellung genommen. Strauss, Wagner steht jetzt nicht im Fokus, konzertant zu machen, weil es einfach keinen Sinn macht. Das neue Musiktheater kann das abdenken. Es wird in seinem Programm, das ganz wesentlich als Schwerpunkt selbst spielen in den nächsten 2, 3, 4 Jahren. Sie holen das nach, was sie jahrelang nicht können. Wichtig ist, dass man auch Symbiosen dann schafft und den anderen sozusagen auch respektiert und auch Spielwiesen überlässt, die sie dann selber machen. Es gibt einen großen Unterschied. Das Musiktheater wird fantastische Aufführungen machen mit Inszenierungen, mit einer Sängerbesetzung, die aus dem Ensemble, aus dem Haus kommt und vereinzelt mal Gäste. Wenn ich etwas mache, können wir natürlich dann Klangkörper oder Opernhäuser vielleicht präsentieren, die mit Künstlern von außerhalb, also dann ist wieder dieser internationale Gedanke. Da will ich nichts ausschließen. Aber das Musiktheater grundsätzlich, Oper, steht nicht im Schwerpunkt meiner Arbeit. Das muss ich ganz klar sagen. Und wenn, probiere ich lieber, ich habe konzertante Opernform mit geplant für mein Brucknerfest, und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das in Kooperation mit dem Musiktheater. Also für 2013, das finde ich dann sinnvoller, dass man sozusagen jedem seine Rolle da überlässt. Ich schließe aber nicht aus, wenn, und da gibt es jetzt Anfragen, wenn ein tolles Opernhaus aus Prag oder aus Wien oder aus Zürich oder sonst wo kommt und sagt, wir haben hier eine tolle Oper und wir haben 5 Vorstellungen bei uns und die 6. spielen wir komplett mit der Besetzung oder mit Hauskräften, die aber eine tolle internationale Reputation spielen, eine Vorstellung bei dir, dass ich das mal mache. Aber es ist nicht der Schwerpunkt. Das Zweite ist, die preisliche Gestaltung ist so, genauso wie ich sagte, wir sind jetzt, ich habe die Analysephase abgeschlossen, ich habe die erste Aufstellung gemacht, wie sozusagen das Konzept ist, die inhaltliche Konzept, wir veröffentlichen jetzt das Brucknerfest und dann werden wir gemeinsam mit der Marketing- und Presseabteilung in den Monaten November, Dezember, Januar, Februar uns wirklich Zeit nehmen, uns alles anzuschauen, zu gucken, was ist alles gut, wo gibt es Optimierungsbedarf und dann wird man sich diese Fragen stellen. Was können wir uns leisten? Auch wo können wir auch reduzieren? Was bedeutet das? Wie er schon sagte, der Kollege, wenn Sie irgendwo reduzieren, müssen Sie woanders wieder erhöhen. Und da eine vernünftige Balance herzustellen. Und da schließe ich nichts in dieser Hinsicht aus.
War das schon die Antwort auf die Stehplatzfrage auch?
Ja.
Ja, okay.
Als ob man eines Chores, der seit 6 Jahrzehnten das Kulturleben mitgestaltet, frage ich, ob sie einmal im Jahr in Kooperation oder für einen Chor allein ein Chorkonzert mit Orchester im Brucknerhaus planen in ihrem Programm.
Ich muss Sie da enttäuschen. Als Mitglied eines Knabenchores von meiner Kindheit wird es sich nicht auf ein Konzert reduzieren. Chormusik wird ein wesentlicher Faktor in diesem Haus sein. Ein wesentlicher.
Auch das regionale Chor, das habe ich gemerkt.
Darf ich mich dann nur ganz kurz dazwischen schalten, weil es einfach gerade dazu passt. Auch eine Frage, die mir auffällt, gerade im Vermittlungsbereich wird immer stärker die Tendenz hörbar, dass es Sing-Along-Konzerte gibt. Also das, was früher eben Messias zum Mitsingen, wird jetzt Weihnachtsoratorium zum Mitsingen oder die schönsten Weihnachtslieder zum Mitsingen, und das erfreut sich einer unglaublichen Beliebtheit immer, immer mehr. Wird sowas im Brucknerhaus geben oder eher nicht für den Anfang?
Also ich habe es bisher noch nicht geplant, das sage ich ganz offen, aber das steht auf der Vermittlungsliste der Projekte, die wir irgendwann in Zukunft machen. Das ist immer ambivalent, das müssen Sie sehen. Es gibt Kritiker, Feuilletonisten, die das aufs Heftigste kritisieren, weil sie einen sozusagen Mainstream-Umgang der Öffnung mit diesen Projekten machen. Und dann gibt es welche, die sagen, das ist genau eins der richtigen, wichtigen Vehikel, um neues Publikum zu gewinnen in der Vermittlung. Und wir sind am Nachdenken darüber, sowas auch mal zu machen. Aber es steht, wie gesagt, jetzt nicht im Fokus der langfristigen Planung, weil sie jetzt erstmal sehen müssen, eine Spielzeit zu bauen, Künstler langfristig zu engagieren, auch von Format. Und dann wird das einer der nächsten Unterpunkte. Aber was ich sagen kann, wir werden auch einen eigenen Brucknerhauschor noch zusätzlich gründen. Also das, da gibt es Leute, die das in die Hand genommen haben.
Welchen Stellenwert wollen Sie der zeitgenössischen Musik geben im Brucknerhaus jenseits der 4-Tage-Festival?
Ja, mit dem 4-Tage habe ich natürlich schon einen absoluten Schwerpunkt gesetzt. Das ist ja schon etwas ganz Besonderes, was es in dieser Form nicht gibt. Und auch das ist ein Vermittlungsprozess, weil Sie ja sehen, haben Sie einen, meine Erfahrung ist, zeitgenössische Musik ist unerlässlich, weil es reflektiert das, womit wir uns heute auseinandersetzen. Gleichzeitig ist es so, wenn Sie ein Konzertprogramm in der Dramaturgie bauen, dann machen Sie das moderne Werk immer in der ersten Hälfte, damit das Publikum nicht schon weg ist. Wenn es in der zweiten Hälfte ist, kommen die Leute nicht mehr. Jetzt muss ich genau analysieren, was will ich für wen machen, Eulen nach Athen tragen, wie weit lohnt sich. Deswegen war mir dieses kleine Minifestival ganz wichtig, damit man auch sozusagen in der Spezialität sich wirklich ernsthaft damit auseinandersetzt. Ansonsten wird es eine übliche Konzertdramaturgie geben, wo natürlich auch zeitgenössische Musik jederzeit seinen Einfluss und seine Schattierung findet. Auch in der Kammermusik, aber ich sagte Ihnen ja, wie schwierig Kammermusik ist, wie schwierig Kammermusik überhaupt noch darzustellen ist und zu wiederholen ist. Und wenn wir eine Reihe haben mit 25 Hochschulen und jungen Musikern aus aller Welt, dann wird das ein Schwerpunkt sein, wenn der kuratiert ist. Ich werde aber einem Präsidenten der Hochschule aus München, Salzburg sozusagen nicht vorschlagen, sagen, deine Musiker müssen noch das und das spielen, sondern das wird er selbst kuratieren. Aber es wird auch dann immer wieder noch Veranstaltungen geben, wo in der Kammermusik auch diese Farbe dann bedient wird.
Ich glaube, da wartet schon lang jemand.
Durch die enorme Vermarktung besonders berühmter Künstler scheint mir das langsam zu einem Problem zu werden, dass wir offensichtlich alle oder ein sehr großes Publikum nur noch diese 20 Personen hören möchten. Wir hatten im Brucknerhaus in den vergangenen Jahren ein Konzert, das hieß Debüt in Linz, wo die Preisträger des nationalen Musikwettbewerbs von Österreich, die ersten Preisträger präsentiert wurden, eine Chance hatten, mit dem Bruckner Orchester zu debütieren. Mir scheint jetzt Ihr Vorschlag mit den jungen Musikern im mittleren Saal in diese Richtung zu gehen. Mein Eindruck war aber in der Vergangenheit, dass gerade diese Konzerte und auch jetzt die Dinge, die nicht so bekannt sind, merkwürdigerweise wenig beworben werden. Haben Sie Ideen und welche Konzepte könnten helfen, dass diese eben noch nicht weltberühmten Menschen, die zum Teil aber fantastische Musiker sind, ihr Publikum finden können, die wären für Linz bezahlbar. Und das Hören wäre allemal lohnenswert, aber ich denke, da braucht es Marketingstrategien und mir fällt oft auf, dass gerade die berühmten Leute besonders beworben werden. Wir haben jetzt ein Brucknerfest, wo drin steht, der Höhepunkt des Brucknerfestes ist das und das Konzert. Da gehen sowieso alle hin, das hätte man gar nicht hineinschreiben müssen. Vielleicht wäre besser hineinzuschreiben, der Höhepunkt ist, wir haben das erste Mal die Chance, ich weiß nicht, ein Klavierkonzert von Herrn Schmiedinger zu hören.
Sie müssen natürlich erstmal ein Vertrauen machen. Ich meine, dieser Schritt, den ich Ihnen gerade gesagt habe, 25 Konzerte mit ausschließlich jungen Musikern im mittleren Saal zu kriegen, ist schon mal eine Sensation. Und ja, aber wissen Sie, das nehme ich alles gerne auf. Ich weiß aber zwei Sachen, eine Erfahrung, weil da auch unsere Presse- und Marketingleiterin sitzt. Wenn ein Konzert nicht verkauft ist, ist immer das Marketing schuld. Immer. Da kommen alle Abteilungen und alle haben Vorschläge und immer ist das Marketing schuld. Das ist erstmal ein grundsätzliches Problem. Das kann gar nicht sein, dass das Marketing immer schuld ist. Also es hat viele, viele, viele zusammenhängende Faktoren. Das Zweite. Kommunikation, Kooperationsmanagement, Marketing, Pressearbeit ist zu einem Teil viel, 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 viel Handwerk. Und zum anderen Teil Kreativität und Innovation. Ich vergleiche das, meine Tätigkeit, weil ich selber lange Kirchenorgel gespielt habe. Sie sitzen an einer dreimanualigen Orgel und haben 40 Register. Wenn Sie die in Kombination bringen, haben Sie 1500 Möglichkeiten. Die Aufgabe von mir muss nun sein, mit den ganzen Abteilungen in den nächsten Jahren zu entwickeln, nutzen wir diese 1500 Möglichkeiten alle, die es gibt, und wo können wir fantasievolle Konstellationen schaffen? Und das Größte ist, wenn Sie davon alles gar nichts mitkriegen. Und da gibt es vielfältige Ideen und Möglichkeiten, gesellschaftliche Gruppen anzusprechen, Kooperationspartner zu haben, das einzuteilen aus der Wirtschaft und das eine Programm wird von der Sparkasse und die haben 5000 Kunden bis ins Land und die anderen haben 10.000 Kunden und dann gibt es das und das und das wird unsere Aufgabe sein und das dann entsprechend zu vermitteln und dann hat es gleichzeitig auch etwas mit Wiedererkennungswert, mit Mundpropaganda innerhalb der Stadt zu tun, dass die Leute sagen, oh toll, da gehe ich nochmal rein, da habe ich Vertrauen, weil die Qualität dieser jungen Künstler muss natürlich auch stimmen. Deshalb scheuen sich auch viele Veranstalter, weil es ein Risiko ist. Sie haben zwei Konzerte, wo die jungen Musiker plötzlich Nerven zeigen, plötzlich nicht so funktionieren. Plötzlich haben sie 10, 20, 30, 40 Konzertbesucher, na, da geht nicht doch mal rein. Also das war ja nicht im Niveau das, was ich gewohnt bin. Die sind ganz begabt etc. Junge Künstler ist ein Fokus. Ich habe gesagt, ich werde einen großen Gesangswettbewerb, einen großen Nachwuchswettbewerb hierher bringen. Ich werde mit den jungen Künstlern sozusagen diese Reihe eröffnen und dann werden sich daraus, auch wenn die hier waren, Konstellationen ergeben, dass die auch in einem großen Konzert immer wieder auftreten für die, die wir besonders fähig dafür halten und dann schaffen wir unseren eigenen Humus. Aber natürlich brauchen sie dazwischen die großen Namen und es ist so, das reduziert sich leider immer wieder auf dieses Thema, der Junge kostet nichts, er bräuchte viel mehr Werbung, aber er kostet halt nichts. Aber wenn ich bei dem großen, bekannten Künstler nicht mindestens so und so viel Marketingbudget reinnehme und nur 20% weniger verkauft bin, habe ich da ein solches Loch in der Kasse und bei der anderen nicht. So. Dazwischen bewegt es sich, und das beantworte ich aber auch wiederum mit der Frage, meine Aufgabe, unsere Aufgabe ist es, an diesem Orgeltisch dieses Handwerk hinter den Kulissen ganz in Ruhe zu stabilisieren, auszubauen und zu schaffen. Und ich hoffe, und das ist ein Schwerpunkt der Arbeit, dass uns das wirklich gelingt, weil es das maßgebliche Thema sein wird. Aber wenn wir vom Publikumsschwind reden, müssen wir halt wissen, dass das gesamtgesellschaftliche Umfeld von Kultur sich zu 100% verändert hat. Ja, meine eigene Tochter sagt, Klassik ist doof, Papa. Da kannst du mich nicht hinterm Ohren verlocken, sondern ich fahre nächsten Montag mit ihr zu Lady Gaga, das ist gut. Und da will sie rein und da gehen alle rein. Und dann, wenn ich sie jetzt mal irgendwo mitnehme, muss ich treten. Und dann gibt's Internet und es gibt Facebook und es gibt Kino und sie machen ihre eigenen YouTube-Filme und machen das. Das ist das, was die Neuen bewegt. Sie müssen sich mal klar machen, dass öffentlich-rechtliches Fernsehen von den Jugendlichen unter 20 fast nicht mehr gesehen wird. Das müssen wir uns klar machen. Öffentlich-rechtliches Fernsehen wird von unter 20-Jährigen nicht mehr rezipiert. Die sehen keine Tagesschau, keine Nachrichten. Das interessiert die gar nicht mehr. Das ist der gesellschaftliche Wandel. Und darauf muss ich reagieren. Dann kommen wieder sozusagen, wenn ich das den Bereich nehme des Orgeltisches, da kommen dann wieder 10 Manuale dazu, die sie im Marketing neu entdecken müssen, um diese Schichten überhaupt mal jemals interessant zu machen. Der Posthof macht das super, der ist spezialisiert dafür, der hat sein Publikum und erreicht genau diese Leute. Und das ist zum Beispiel auch die große Frage, die wir im Marketing haben, das ist alles das Handwerk. Digitalisiere ich alles? Gibt es irgendwann gar kein Programm mehr? Dann sagt mir, weil ich ein sogenanntes älteres Publikum fürs große Abo habe, ja, wir benutzen das Internet nur partizipär. Wir wollen unsere schönen Programmhefte haben. Natürlich sollen sie ja auch kriegen. Aber dazwischen muss ich mich heute als Kulturmanager bewegen, um es allen recht zu machen, alles reinzuholen, weil die Pluralität einer Gesellschaft völlig anders ist als vor 30 Jahren. Nicht zu vergleichen, nicht im Ansetzen zu erreichen, da muss man auch nicht klagen, das ist so, und muss dann probieren, darauf zu reagieren und möglichst viele Hebel in Gang zu setzen. Aber die Antwort dafür ist ein Vielfaches geworden, ein ganz Vielfaches, um die alle zu erreichen.
Wir merken, dass es jetzt gerade so richtig leidenschaftlich wird. Umso mehr tut es mir leid, dass wir im Finale unserer Veranstaltung sind. Insofern sammle ich jetzt die letzten 2, 3 Wortmeldungen. 1, 2, 3. Okay, du auch? Also 1, 2, 3. Und dann müssen wir zu einem Ende kommen. Ich bitte alle, die sich jetzt nochmal zu Wort melden, möglichst kurz zu formulieren, damit er noch Zeit hat, auch gut zu antworten.
Ja, wir alle dürfen Wünsche äußern, das ist schön, das ist wie beim Wunschkonzert. Ich habe auch einen Wunsch. Bis jetzt war nur die Rede von klassischer Musik und von Pop. Wie halten Sie es mit dem Jazz? In Linz hatte es eine hervorragende Jazzszene gegeben, das ist abgewürgt worden. Um heute in ein gutes Jazzkonzert zu gehen, muss man nach Wels oder nach Ulrichsberg fahren.
Ganz einfach zu beantworten, es ist wie mit der Chormusik. Sie werden sich nicht über genügend Angebot im Jazzbereich beschweren müssen.
Also, ich glaube, der Herr war vorher. Ja, bitte. Wir sammeln jetzt bunt am Schluss.
Ich habe den Namen Bruckner ganz wenig gehört. Ich habe auch schon gelesen, dass Sie sich einiges vorstellen mit Bruckner, auch im Brucknerfest. Und meine Frage an Sie ist, haben Sie da ein Konzept für die nächsten Jahre, um das einigermaßen systematisch in der Hand zu nehmen, zum Beispiel, dass man in 5 Jahren alle Sinfonien mal einmal gehört hat oder so? Oder stellen Sie sich was anderes vor? Ich habe auch gehört, Sie möchten in einem Fest alle 9 Sinfonien machen. Da bin ich gespannt, ob Sie das zusammenbringen.
Ich habe ja am Anfang gesagt, dass Bruckner im Zusammenhang mit dem 2. Punkt Tradition etwas ganz Elementares ist. Und es ist das Alleinstellungsmerkmal des Bruckner Festes. Das ist der Komponist. Lassen Sie sich überraschen, Bruckner wird eine Riesenrolle spielen, Bruckner soll zu einem Kult sein, werden. Und eine der Überlegungen ist dann irgendwann mal 2015, 16 oder 17, wenn man das aufgebaut hat, Bruckner total. Ne? Und ein Festival mal zu machen, Bruckner total. Das ist dann immer so ein Ebene in Salzburg 22 von Peter Rudeska 2006, alle 22 Werke zu machen. Also er wird eine wesentliche Position einnehmen. Er ist ein sogenannter Säulenheiliger, deswegen habe ich das einmal am Anfang gesagt. Er hat Impulse gegeben, er hat Impulse empfangen. Insofern geht es gar nicht ohne Bruckner.
Solange das nicht geht, könnte man zum Beispiel als Konzept auch nehmen, eine bestimmte Sinfonie in ein Fest alle Fassungen mal zu machen, mit 2 oder 3 Orchester oder so. Dass man ein bisschen Konzept macht, so, weil momentan ist so, dass alle Jahre hintereinander zwei, drei Sinfonien immer wieder gespielt werden und die andere hört man überhaupt nicht. Und wenn man dann sagt, gut, wir machen es ein bisschen systematisch, nehmen wir mal die vierte Sinfonie, da gibt es drei Fassungen, wir machen alle drei. Ein oder zwei mit dem Bruckner-Orchester, unter anderem mit den, sagen wir mal, Londoner oder mit dem Konzertverbau von mir aus, das wäre auch nicht schlecht.
Ich fürchte, jetzt müssen wir ihm noch zugutehalten, er darf uns ja noch nicht einmal sagen, welche Sinfonie er wie plant. Darf ich jetzt noch um die letzte Wortmeldung bitten?
Ja, ich habe jetzt sehr viel sehr Sympathisches gehört, was mir sehr liegt und worauf ich mich freue. Freue ich mich auch zu Recht oder mit Grund, wenn ich die Hoffnung jetzt äußere, dass ich öfter auch die schöne Orgel im großen Saal zu hören kriege, sprich also wirklich Konzerte, wo auch diese Orgel, dieses Prachtstück da zum Einsatz kommt und diese sehr vielen hervorragenden oberösterreichischen Organistinnen und Organisten, darf ich da zu Recht hoffen mit ihrer biografischen Prägung, dass da die Orgel endlich auch die Würdigung bekommt, die ihr hier auch im Konzertgeschehen auch zukommt gerade. Also wenn ich jetzt an Leute wie Baldwin Sulzer denke, den ich auch viel zu selten hier im Brucknerhaus höre.
Ja, ich glaube, er ist gerade groß.
Also es gibt, Sie haben ja auch gesagt, dass Sie lokal, also diese Tradition, die hier besteht, endlich würdigen wollen und nicht dagegen ankämpfen. Das freut mich sehr und das finde ich sympathisch und drum wirklich, freue ich mich zu Recht. Ein Wunsch von mir.
Ich bin ganz bei Ihnen. Also die Orgel wird ihre Rolle spielen. Also ich als ehemaliger Organist sowieso ist die Orgel eine ganz wichtige Sache, ist die Königin der Instrumente und wenn man eine Orgel im eigenen Haus hat, ist das ganz, ganz toll. Jetzt springe ich aber mal und jetzt zeige ich Ihnen die Rolle des Kulturmanagers.
Nein, das sage ich jetzt nicht. Doch.
Nein. Nee, das ist absolut richtig. Deswegen habe ich ja auch ein ganz klares Bekenntnis dafür abgegeben. Aber ich muss, wie gesagt, damit Sie einfach, was ich Ihnen ja heute vermitteln will, ist, in welchem Spannungsfeld eine Person wie ich sich befindet, um heute Programm zu machen. Und deswegen wollte ich Ihnen sozusagen auch nur sagen, wir haben Untersuchungen, ein Orgelkonzert erreicht 300 bis 400 Besucher. Alles, was ich damit machen will und was ich in diesem Zusammenhang rechnet, ist möglich. Alles andere muss ich sonst quer subventionieren, wie auch immer. Es werde regelmäßig die Orgel spielen, was im Rahmen dieser Möglichkeiten halt möglich ist, verstehen Sie? Und das ist immer meine Vermittlungsarbeit, die ich sozusagen tun muss.
Gut, dann schließen wir jetzt dieses sehr, sehr spannende Gespräch. Wir bedanken uns sehr, sehr herzlich, dass Sie uns ein bisschen hinter den Vorhang schauen haben lassen, aber Ihnen überhaupt noch nichts vorgezogen haben. Wir bleiben alle neugierig bis zur Pressekonferenz, aber ich glaube, wir alle haben jetzt ein bisschen besser eine Einschätzung, wer Sie sind, wie Sie arbeiten, was Sie vorhaben. Ich denke mir, das war für uns alle ein sehr, sehr spannender Abend.
Ein wichtiges Wort zum Schluss. Ohne Sie geht gar nichts. Also ich bin ohne Sie nichts. Kommen Sie, unterstützen mich, kritisieren Sie mich, regen Sie an. Man kann nicht alles erfüllen. Das ist wie bei einer Speisekarte. Mal steht das eine oder andere nicht auf dem Speiseplan, weil es gerade vergeben ist. Aber wie gesagt, begleiten Sie uns. Das ist die halbe Miete. Wenn Sie uns begleiten, dann schaffen wir auch alles. Vielen Dank.
Bevor wir Sie jetzt einladen, sich auch noch gerne an der Bar einen weißen Spritzen oder ein Bier zu bestellen, darf ich Sie auf die nächsten zwei Veranstaltungen hinweisen. Nächsten Montag, Testosteron macht Politik. Was immer sich hinter dieser Veranstaltung versteckt, Karin Kneißl, eine Juristin und Expertin für Völkerrecht, wird hier dazu Stellung nehmen. Und am 1. Oktober gibt's hier Wild West East, eine Wildkräuterwanderung im Linzer Osten. Also das dürfte eine Outdoor-Veranstaltung des Kepler Salons sein. Schauen Sie vielleicht noch einmal genauer ins Programm, vielleicht interessiert Sie das eine oder andere. Einen schönen Abend. 23. glaube ich.